Hallo und herzlich willkommen zum Marketing-Börse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends 2025. Heute diskutieren Julia Weißbach, Head of SEO bei Syzygy, Marco Young, CEO von Sumago und Mastermind hinter der Campix, Veronika Heller, Head of Demand Generation bei Tresorit, Markus Tandler, Geschäftsführer von Right und Isis Neuerburg, Principal SEO bei Morfire. Darüber, ob Personalisierung vom Buzzword zur SEO-Pflicht wird und welche Rolle KI dabei wohl spielt. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich freue mich riesig, heute mit euch in diesen Roundtable einzusteigen, denn Personalisierung ist für uns SEO eigentlich längst kein Buzzword mehr, ja, sondern was, was wir in unserer täglichen Arbeit verankern und was jetzt durch KI natürlich nochmal einen riesen Push bekommen hat. Und ich freue mich super auf unseren, nennen wir es Lunch Roundtable, ja, mit meinen vier SEO-Koryphäen, die ich hier dabei habe. Markus Tandler, Marco Young, Veronika Höller und Isis Neuerburg. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Für euch zur Info, ihr könnt euch sehen, wir können euch weder sehen noch hören. Das heißt, lautes Gehen, Augen verdrehen, alles okay. Aber wir können eure Fragen nicht hören. Das heißt, schreibt die gerne in den Chat, wenn ihr welche habt. Dann können wir die entweder, wenn es passt, direkt machen oder aber wir machen es am Ende nochmal in einer kurzen Session. Da finden wir auf jeden Fall einen Weg, euch zu integrieren. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Und mich interessiert natürlich besonders am Anfang gerade so eure persönliche Erfahrung. Ja, wie stark setzt ihr gerade schon auf personalisierten Content, auf personalisierte Inhalte im SEO? Und wo seht ihr so das größte Potenzial? Und ich würde sagen, wir fangen mal Ladies first an. Veronika, was sagst du?
Also ich liebe ja personalisierten Inhalten schon seit Jahren und ich bin jetzt seit Jahren im B2B-Umfeld unterwegs und jetzt seit einem Jahr im SaaS-Umfeld und da eignet sich das natürlich super. Also ich habe auch noch einen einfachen Zweig, wo man das gut einsetzen kann. Mhm. Und ja, es geht um ICPs, es geht um Personas. Was ich immer wichtig finde, was ganz selten in Betracht gezogen wird, ist, wir haben immer dieses ICP, was wir unbedingt haben wollen. Wir vergessen aber, dass die Leute, die researchen, ganz andere sind. Das heißt, das sind meistens, ist es der Werkstudent, das ist die Assistentin, es ist der Neuling und da, die haben komplett andere Needs und auf die setze ich sehr im Digitalen, dass ich versuche, den Content so aufzubereiten, dass er auch auf diese Zielgruppe passt, dass wir praktisch was sehr Feature-basiertes haben, aber auch was sehr Informatives und was sehr Leichtes, was verdaulich ist, was schnell findlich ist. Und das finde ich halt noch unfassbar wichtig. Ansonsten ja, im B2B, glaube ich, ist es ein bisschen einfacher als im B2C in die Personalisierung einzusteigen. Darum. Und halt, ich gehe sehr auf lokalen Content. Das heißt, global ist für mich local. Das heißt, da bin ich ein Freak. Das tut mir auch sehr leid. Mhm. Aber halt, da ist es mir wirklich unfassbar wichtig, dass es wirklich dem Markt angepasst ist. Wirklich dem Markt angepasst ist. Und wenn es vier Sprachen in der Schweiz gibt, dann gibt es halt vier Sprachen in der Schweiz. Solche Sachen.
Ja, super. Isis, wie ist es bei euch?
Und ich habe erstmal übrigens, und ich hoffe, ich crash das jetzt nicht, ich habe einfach auch mal ein bisschen in diese ganzen KI-Suchen und andere Sachen noch einfach mal das Wort Person, Persona und Personalisierung eingegeben, weil ich wollte ja vorbereitet sein. Und was halt immer auch wieder so ein bisschen kommt, es kommt da angeblich aus diesem griechischen Theater und Maske oder hinten dann die Überleitung weit übers Individuum. Und das ist eigentlich immer schon das. Und Markus und Marco und auch andere wissen das schon, wenn man mit mir leider spricht, bei mir kommt immer der Mensch. Und da haben wir aber schon die Krux, weil jeder Mensch ist halt individuell. Das heißt, was ist eigentlich, und jetzt will ich halt gar nicht deine Fragen sprechen, Julia, aber eben, was ist überhaupt personalisierbar? Und dann müssen wir natürlich zwei Sachen unterscheiden. Personalisierung in der Suche, in den Suchergebnissen und natürlich auch nochmal die personalisierten Ergebnisse, die generierten in KI-Suchen und natürlich, was kann ich nachher eigentlich auf meiner Website machen? Und da ist genau das und da glaube ich, und das wird auch durch diesen ganzen KI-Rummel nicht anders werden, wir müssen nachher auf unserer Website den Mensch, den wir haben wollen, so gut es geht, abholen. Und das ist für mich Personalisierung und das ist leider Arbeit. So, das so als philosophischen kleinen Einstieg von der Meta-Thesis, wie ich oft gerne bei Morfire genannt werde.
Aber ich glaube, wenn ich hier reinspringen darf, also ich glaube, die Isis bringt das absolut auf den Punkt. Also nicht nur, weil ich ein großer Isis-Fan bin, sondern, hallo, natürlich, ihre Gebühr, liebe Isis. Aber ich glaube, Isis bringt das wirklich genau auf den Punkt. Ich glaube, Personalisierung ist immer da wichtig, überall, wo der erste Eindruck zählt. Immer da, wo Zielgruppen sehr unterschiedlich ticken, also B2B versus B2C, Branchen, Mikronische, Bestands, Neukunde. Ne? Ich glaube, da ist das immer extrem wichtig, weil SEO wird jetzt einfach von der Gießkanne zur Zielscheibe. Ja, also statt allgemein sozusagen geht es jetzt wirklich darum, für einzelne Zielgruppen die jeweils beste Antwort zu liefern. Also quasi 1:1 statt 1:x. Genau.
Ja, Marco, wie ist es bei euch?
Also ihr habt schon das meiste eigentlich schon gesagt. Es ist unglaublich schwierig. Also ich glaube, im Standard ist es eigentlich immer dasselbe. Du fängst an, irgendwelche Seiten dir auszudenken, irgendwelche URLs auszudenken, die irgendwie passen könnten. Dann baust du einen Inhalt, wo du denkst, dass du gerade in Absprache mit dem Kunden schon sehr dicht an der Zielgruppe dran bist. Und dann merkst du, wenn die Seite im Betrieb ist und du wirklich auch die Zeit hast, darauf zu gucken, das ist ja, glaube ich, die größte Challenge, neben den anderen Content-Teilen, die dann entstehen, wie sich so Sachen entwickeln. Also es kommen neue Fragen dazu, es kommen neue Bedürfnisse dazu. Gerade jetzt durch die ganzen Fragestellungen und durch die AI-Suche sehen wir ja auch diese Fragestellungen, wenn wir die zumindest in der Search-Konsole mit RegX irgendwie ein bisschen ausfiltern, was zu unseren Seiten passt. Und dann immer wieder an die Seiten ranzugehen und die dann anzupassen, auch mit der Überlegung, okay, passt das jetzt überhaupt noch auf die URL oder ist es jetzt nicht vielleicht schlauer, eine andere URL dafür noch zu nehmen und ein Silo aufzubauen? Das ist halt unglaublich schwer, muss man sagen. Also das, was da mit KI uns aufgebürdet wird, ich weiß gar nicht, ob das so in der Breite umsetzbar ist. Weil, klar reden wir so darüber, aber wenn ich mit den Menschen und mit den Teams da draußen rede, dann verdrehen die schon ziemlich die Augen, weil die Menschen haben sie nicht verändert und auch die Teams haben sie nicht verändert. Hierarchien haben sich nicht verändert und dann immer den besten Content zu liefern, ist unglaublich schwierig. Also wir probieren eine Menge, klar, aber den weisheitsletzten Schluss habe ich auch noch nicht gefunden so richtig.
Ja gut, ne, ich glaube, da sprichst du uns allen aus der Seele. Das ist einfach die Situation, mit der wir jetzt gerade alle irgendwie versuchen umzugehen. Na, was sagt ihr denn, wie verändert sich jetzt SEO an sich, ja, durch die Personalisierung auch in der Suche selbst, in den SERPs? Markus?
Boah, ja gut, also wenn ihr mich fragt, was verändert sich da? Nicht wirklich viel. Also natürlich verändert sich viel innerhalb von diesem gesamten Ökosystem und sozusagen Arbeitsschritte und was weiß ich auch immer. Aber ich glaube, jeder gute SEO sollte schon länger so arbeiten, wie wir heute arbeiten sollten. Also ich glaube, das ist genauso diese Evolution, die der SEO eigentlich schon so irgendwie durchgemacht hat in den letzten Jahren. Das kommt jetzt eher sozusagen so bei der breiten Masse an. Aber wie gesagt.
Ja, genau, sorry, Markus. Ist das nicht schlimm, dass wir das gebraucht haben? Also, ich nur mal suchen, weil das stößt mir so auf. Da werde ich richtig rantig, gehe ich dann da ab, weil ich denke so, what the fuck? Also, ganz sorry hierfür. Oh Gott, hoffentlich werde ich gepiept.
Ne? Isis, wir können das nicht rausschneiden.
Gib einfach über die Isis.
Nee, weil das ist ja eigentlich, es gab da vorher nur andere Wörter, aber es wurde halt auch, und da bin heckig wieder, weil es ist halt Arbeit. Ne, wirklich zu erkennen, was dahinter steht zwischen einer Suche, also bei einer Suchanfrage, dann kommen wir direkt immer wieder bei Intention, aber da ist ja viel mehr hinter. Also genau diese ganzen, was ich ja immer auf vielen Vorträgen sehe, ne, und da langsam belästige ich auch die Leute, das merke ich, aber es sind diese Sorgen, Bedürfnisse. Und das wollte ich mich auch sagen, was, glaube ich, ganz wichtig ist oder noch wichtiger wird in der Evolution jetzt, ist diese, sorry, nochmal ein Wort mit V, aber verdammte Nutzeransprache. Es ist Sprache und wo es hingehen wird, wir müssen viel mehr Dialog verstehen. Das, was gerade die KI-Suchen machen, und das wird, glaube ich, nochmal eine Evolution. Und natürlich im SEO, da sind wir, sorry, ne, Julia, ich will ja nicht von deinem Thema zeichnen, habe ich den Markus schon so blöd.
Das ist genau mein Thema, Isis.
Für mich ist die Schwierigkeit, wie man diesen Dialog nachher auch auf einer Website in den individuellen Bedürfnissen abbilden kann. Und da haben wir ja genau das Problem zwischen, wie müssen wir eigentlich suchen, aber auch KI-Suchen füttern. Aber was können wir vielleicht auch jetzt schon mithilfe von KI auf Webseiten dynamisch umsetzen? So, und das ist nämlich auch das, auch übrigens, genau, toll. Was sagt ihr dazu? Ich habe keine Antwort.
Aber das war die perfekte Überleitung eigentlich zu unserer nächsten Frage, nämlich welche Rolle spielt KI eigentlich sowohl bei der automatisierten Personalisierung, ja, als auch in der Personalisierung selbst? Das ist ja gerade auch schon uns ordentlich Futter geliefert. Veronika, was sagst du? Wie ist es bei euch?
Ja, also ich bin ja erstmal, um zurückzukommen auf die vorige Diskussion, ein totaler Fan davon, dass jetzt endlich die Zeit ist, aus diesen verdammten Silo auszubrechen und nur in SEO zu denken. Das heißt, dieses holistischen Ansatz, ich meine, man kennt das ja von jeder Präsentation, die ich habe, ich wurde dafür gehatet, beworfen, beschimpft. Dieser holistische Ansatz, und der ist halt jetzt noch wichtiger, weil wenn du eine Sprache sprechen willst, musst du sie über alle Kanäle spielen, weil du kannst es nicht mit SEO alleine abdecken. Das ist nicht machbar, aber du kannst Content splitten. Und das ist ja das Positive. Und du kannst Communities nutzen, du kannst Social Media nutzen, du kannst sogar PPC nutzen. Ich weiß, dafür würde ich jetzt wieder gehatet, aber dafür ist es da. Das heißt, also nochmal, nutzt es, alle Kanäle. Und ja, zurück zur Frage, wir nutzen es tatsächlich schon. Das heißt, letztes Jahr, als ich gestartet bin bei Trezorit, ich bin immer sehr ungeduldig, bis ich alle Logins habe. Und dann habe ich halt angefangen, mit ChatGPT zu spielen und zu fragen, was ist denn da schon mal drin? Und mit Gemini und mit Perplexity AI. Und zu fragen, ja, okay, kennst du das Produkt? Was ist denn deine Antwort da drauf und so? Und dann war es halt super, super interessant, weil du siehst ja, was sie ausspielen. Und dann siehst du ja mit Referenz, mit Ressource, was sie ausspielen. Und dann gehst du einfach zu dieser Ressource und guckst, was ist da für ein Content? Und dann hast du eine breite Masse. Das heißt also, ich habe das alles gefiltert, geschaut, okay, was spielen die aus? Sind das Plattformen? Eine Zeit lang waren es unfassbar viele Plattformen. Was totgesagt war, es war ja totgesagt, dass du dich nochmal irgendwo positionierst bei CloudWords oder irgendwo anders. Ist wieder in. FAQ Structured Data war totgesagt, ist wieder total in bei den LLM-Models. So, es war so richtig interessant. Und wir sind jetzt mittlerweile auch so weit, dass wir tatsächlich schon Leads generiert haben, wo der Kunde uns sagt, er hat einfach eine Mitbewerbsanalyse gemacht über ChatGPT. Und du kriegst halt alles, was du brauchst, in diesen Tools. Du musst dich halt nur mit ihnen beschäftigen. Und das musst du gar nicht lange. Also ich habe das auch nur 20 Minuten am Tag gemacht. Mit jedem der einzelnen Module mich einfach mal beschäftigt, Fragen gestellt, geguckt, welche Ressource, wirklich gefragt, wo hast du das her? Weil manchmal zeigen sie es ja nicht an. Manchmal sind das auch komplett tote Links. Und was witzig war, ganz oft in den AI-Overviews zum Beispiel, sind das diese Blogposts, diese uralten 5 Dinge, die du zu tun hast. Also die auch schon totgesagt waren. Das heißt, vieles, was totgesagt worden ist, ist jetzt wieder total in und kommt raus. Also, aber man muss sich halt einfach damit beschäftigen. Und ja, es ist verdammt nochmal Arbeit. Ja, es ist Arbeit, aber im Endeffekt, du willst Revenue generieren, egal ob für einen Kunden oder für deine Firma. Das heißt also...
Das war schön gesagt, totgesagte Sachen, genauso wie SEO immer wieder totgesagt ist. Also perfekt, Veronika. Und darf ich mal ganz kurz fragen, Marco, in dem Sinne, wo wir jetzt darüber reden, oh, was hat sich jetzt geändert? Also ich kann mich erinnern, bestimmt seit 10 Jahren versuchst du auf der Campix genau das, ja, was auch gerade die Veronika sagt, ja, dieses alles nutzen, alles. Also du hast es ja wirklich versucht, auch mit unterschiedlichen Konferenzen, um die Leute wirklich dafür zu sensibilisieren. Es ist not just SEO, ja. Ich meine, du sitzt doch auch da und denkst so, ey, ihr redet jetzt, als hätte sich irgendwas geändert. Machen wir schon die ganze Zeit, oder?
Ich glaube, ich war einer der Ersten, die gesagt haben, irgendwie, dass SEOs auch Photoshop können sollten. Also
damals geil.
Hat man noch Photoshop benutzt. Aber die Realität ist auch, dass ich neben der Idealvorstellung, dass wir holistisch irgendwas abbilden, die Welt gibt es da draußen nicht. Also ich habe immer holistisch gedacht, ich habe immer Spaß daran gehabt, Grafiken zu erstellen, Videos zu erstellen, irgendwelche anderen Content-Formate zu erstellen. Aber wenn ich jetzt mal einfach auf die Campix gucke, wir haben die letzten 3 Jahre probiert, die Felder Social Media, Content Marketing und SEO zusammenzubringen. Und wenn ich einfach sehe, wie viel Geklüngel dann immer noch in den einzelnen Silos ist, dann ist das ein Teil der Realität, muss ich ehrlicherweise sagen. Und wir sind ja nur ein Abbild aus einer SEO-Community, die eigentlich schon mega agil ist. Die Realität ist, glaube ich, viel, viel schwieriger. Also die Sachen so zusammenzubringen. Also ich bin ein bisschen, ich weiß aber gar nicht, wie machen soll irgendwie, auch wenn es jetzt so gehypt wird und da immer jetzt auch ein Preisschild dran gehangen wird. Ich glaube, es ist auch noch viel schwieriger mit der Automatisierung, weil wir uns jetzt auf diese auf diese KI-Suchmaschinen auch so ein bisschen eingeschossen haben. Wir wissen doch gar nicht, was passiert. Natürlich sind die SEOs immer darauf ausgerichtet gewesen, Lücken, die da sind, irgendwie auch gleich zu beackern und Traffic zu organisieren. Aber im Kern reden wir doch auch darüber, wer wird denn irgendwie am Ende das Spiel bestimmen. Und da bin ich ganz bei Markus, wenn ich irgendwie seinen Ausführungen immer folge. dass Google das Spiel eindeutig gewinnen wird. Weil die anderen machen einfach nur Blödsinn und Aufzählungen. Die haben gar kein Bewertungsraster dahinter. Und Google hat das alles. Das heißt, soll ich jetzt hingehen, meine Inhalte total schnell verändern in der Breite, um vielleicht einem toten Pferd hinterher zu rennen? Oder probiere ich eher in Richtung Marke, EAT zu gehen, Entitäten zu gehen und die Sache gleich aufzubauen? Weil ich denke, dass wir sowieso da hinten rauskommen werden. Und das erscheint mir irgendwie sinnvoller. Ich bin ja ein bisschen von der Agentur auch geschrumpft. Das heißt, dass ich jetzt wieder auch die ganzen Formate mit meinem Brain machen kann. Also meine Leidenschaft für die Kunden mit Video, mit Grafik, mit Text. Also holistisch zu denken, das macht es unglaublich einfacher, als mit 20 Leuten irgendwie rumzueiern und zu denken, wie kriege ich denn das jetzt holistisch zusammengebaut? Ist vielleicht die Stunde der Freelancer, die ein bisschen voraussehen können und die sich noch SEO nennen. Also ich bin ja ein Verfechter von den drei Buchstaben immer noch. Den andere Gesülze finde ich echt schlimm.
Wir alle hier, Marco. Ich glaube, diese Holistik, von der ihr sprecht, ist absolut richtig. Ne? Auch Omnichannel, SEO, davon sprechen wir jetzt auch schon, glaube ich, seit 100 Jahren, so oft wie SEO totgesprochen wurde, so oft ist der Begriff gefallen. Was mich noch interessieren würde, ne? Holistik, alles klar, aber wie kriege ich das Ganze jetzt spezifischer hin? Wie kriege ich das Ganze persönlicher hin? Ja, wie kriege ich das auf meine Persona, auf meine Zielgruppe? Weil holistisch kann für alle sein. Ne? Uns geht's ja darum, jetzt wirklich rauszufinden, wie mache ich spezifisch für dich? Ja, dich, Markus.
Gerne, ich kann es gerne im Detail. Also ich glaube, man sollte hier einfach AI als wie so einen personalisierten Butler sehen, ja, also der quasi die Nutzerdaten in Echtzeit zuordnet, Inhalte vorschlägt und das dann ja individuell skaliert. Ja, und ich glaube, dabei ist Modularisierung das Stichwort, also Bausteine für Headlines, für Intro-Text, für CTAs, die sich dann eben nach bestimmten Regeln mixen lassen. Ja, und so entstehen dann quasi aus ganz wenigen Komponenten hunderte Varianten. Aber ich bin immer noch safe, das ist immer noch quasi innerhalb meines Messagings quasi halt passiert. Und ich muss nicht jedes Mal irgendwas neu schreiben. Also ich glaube, rein prozessual ist das so der typische Prozess. Prozessual, der typische Prozess. genau.
Und wie identifiziert ihr die Inhalte? Die Inhalte, die quasi jetzt für die Zielgruppe relevant sind in diesem Umfeld. Benutzt ihr dafür auch AI oder habt ihr noch andere Tools?
Ja, ich glaube, die wichtigsten Daten ist halt immer noch, was wir eigentlich nicht mehr so kriegen wegen DSGVO. Also ich glaube, Einwilligung ist halt immer noch kein, ja, ohne Consent keine wirkliche Personalisierung. Und ja, ich meine, wie gesagt, First-Party-Daten ist da einfach am allerbesten. Profile minimal speichern und dann quasi, ja, also quasi durch diesen Consent-Layer, dass sich quasi zugleich AB und Analytics dann getriggert wird. Genau, also je nach Setup, also idealer, ja, also genau, jetzt, ich weiß nicht, wie technisch wir werden wollen. Ich glaube, wir müssen es eher auf konzeptionellen Ebene besprechen.
Also eine Goldmine.
Achso, sorry, Veronika Machdux.
Also so eine Goldmine sind ja neben allen technischen Aspekten sind ja immer noch die Social Media Tools, wo wir zum Holistiken kommen. Das heißt, weil hier haben wir halt wirklich das, wo wir die meisten Insights kriegen. Eine einfache Hashtag-Analyse, schon hast du deine Zielgruppe. Super einfach. Geh in Reddit rein, weißt du schon, was angesagt ist an Themen, was wichtig ist, was wirklich wichtig ist, was sie hinterfragt. Das heißt, das ist ja das Einfachste, das ist ja das Gute. Und wenn man dann auch noch ein gutes Verhältnis zu seinem PPC-Manager hat, dann gibst du dir die wirklichen Suchterms und nicht die Keyword-Listen, sondern wirklich, wie sind die auf deine Seite gekommen? Schick mir mal, was ist passiert? Und dann hast du das alles schon. Du hast das ideale Bild, du hast die idealen Content-Ideen, die sind alle da. Und das Gute ist, du kannst das alles in ein AI-Tool packen, wenn du möchtest, und die Infos sind so viel und kannst dir dann eine super Analyse machen, über die Segmentierung und über, was ist jetzt wirklich diese Main-Punkte, weil ich liebe das einfach, ich mache das seit Jahren. Social Media ist die Goldmine schlechthin und die Leute machen sich nackig da. Also, findest alles, was du brauchst.
Genau das, Veronika, was du gerade mich nochmal gesagt hast und das Marco nämlich auch schon richtig, da wollte ich euch eben nämlich auch nochmal kurz zustimmen, nämlich das, was ihr da gesagt habt. Ich hoffe, es haben alle ganz toll zugehört. Weil das war super wichtig, weil das ist ja dieses Holistische eher auch, wir müssen ja wieder weitergehen, das sollten wir, das ist aber auch schon, was Marco auch schon gesagt hat, über Jahre getan haben, über den Tellerrand schauen. Aber ich wollte es sogar noch platter machen. Klar, Veronika hat jetzt die etwas datenbasiertere Analyse gebracht, aber ich finde, dass eine, wie sollte etwas personalisiert aufgebaut werden? Kann ich da AI fragen? Ja, AI, KI, ne, wie auch immer wir es nennen, ist schlauer geworden. Aber weißt du, wen ich zuerst frage? Das bin ich selber. Ich achte auf meine emotionalen Nuancen. Wenn ich mich wirklich, klar, ich bin in einer Agentur, wenn ich über Neukunden bekomme, ich versuche, und das ist nämlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt bei der Personalisierung, das kannst du nur, wenn du ein Produkt auch verstanden hast. Das Problem ist nur oft, manche Produkte sind doch einfach scheiße. Und da musst du ganz offen sagen, dass vielleicht dein Produkt für nicht jede Zielgruppe geeignet ist. Das nur nebenbei, aber ich finde wirklich...
Das hast du schon mal einem Kunden gesagt, dein Produkt ist scheiße. Das würde mich jetzt nochmal interessieren als Zwischenfrage.
Ich habe noch gar nicht, ob die Variante wirklich so zielführend ist.
So. Und vor allem formuliert.
Nee, aber das sind wir. Und ich finde eben, frag immer erst auch dich selber. Weil ich habe gemerkt, also ich habe jetzt auch ChatGPT, ich frage ihn immer gerne, weil das wissen auch viele schon. Ich komme ja, bin ja ein bisschen eng mit der Heizungsbranche. Und ich teste immer wieder, wie schlauerer Systeme da werden. Und ich merke, sie sind definitiv, da ist ein emotionaler Sprung passiert. Aber an meine Emotionen kommt keine KI ran. Ob es jetzt, also ich habe jetzt nicht keine Sorge, ein Baby kriege, ein Haus baue, Hilfe, ich habe die Pflicht, eine Wärmepumpe einzubauen. Das alles, was mit mir emotional, mit meinen Sorgen und Ängsten geht, das kann mir keine KI geben. Aber es ist ganz wichtig, da drauf zu gucken. Aber ich finde, das ist ja Personalisierung, Individuum. Ja. Aber natürlich ganz wichtig, ich kann dann nicht jeden haben. Das ist auch nochmal die Krux, weil wir nämlich oft denken, auch am liebsten hätten wir ja ganz Deutschland als Markt. Nee. Und nämlich die, wenn ich mich für eine Zielgruppe entscheide und auch in Nutzeransprache entscheide, ist es so, und das ist einer einfach, ich liebe auch so Sätze, wenn ich eine Entscheidung treffe, ist das ein Tod von 1000 Möglichkeiten. Aber ich muss diesen Tod sterben. Ja. Und das muss ich, und das ist, wir müssen der Wahrheit ins Auge blicken. Nicht jeder will dann tolles Produkt. Sorry, ich habe extra ein Schimpfwort verbieten.
Ja, wunderbar.
Das passen wir nochmal zu. Zusammenhang, wenn ich darf. Ich glaube, wir haben ja auch, gerade wenn wir holistisch ein bisschen denken, auch Handlungsspielraum. Also wenn ich jetzt an Social Media denke, was wir als Seeding-Kanal ja oft benutzen, um unsere Inhalte überhaupt zu spreaden, dann haben wir unglaubliche Möglichkeiten, unser Zielpublikum zu framen auf den Inhalt, der dann vielleicht irgendwo hinter einem Link liegt. Und das, glaube ich, müssen wir in der Zukunft noch viel mehr nutzen, um dann auch Nutzerdaten, Zufriedenheitsdaten an Google zu überspielen, damit die das ins Ranking einbauen können. Weil jetzt hört sich alles wieder so KI-gesteuert an, aber wir wissen ja durch die ganzen Leaks und so, wie Google so ein bisschen tickt zumindest. Und darauf einzuzahlen, glaube, da müssen wir auch extrem drauf achten, weil ich ja, wie ich schon gesagt habe, daran glaube, dass Google der Platzhirsch wird. Und ich glaube, da kann man mit Scaling unglaublich viel machen. Wie was?
Du bist nicht alleine, Marco.
Oh, sind wir zu viel?
Wir sind ja alle Profis. Also ich glaube, jeder Profi denkt das. Ich meine jetzt nur mal wirklich, das GPT, also das T in GPT kommt von Google. Das hat Google erfunden, ja. Also die Transformer, das sagt schon alles. Dann der ganze Fresh Index. Ich glaube, Jeff Dean hat da nochmal einen sehr, sehr geilen Seitenhieb irgendwie gerade die letzten Tage da auf Twitter gemacht bezüglich der Freshness des Index und wie wichtig das eigentlich im Gesamtkontext ist und wie eigentlich nur Google diese Herausforderung wirklich hat. Weil das ist ja der Gag. Wir reden hier von absoluten Hightech-AI und was weiß ich auch immer. Und dann sind die so low-tech, dass die nicht mal JavaScript können. Und jetzt sind wir wieder, oh, jetzt müssen wir wieder ohne JavaScript. What the hell? Ja, wovon reden wir hier? Ja, ich meine, das ist doch total absurd. Also ich bin da genauso bei Marco. Das ist halt eine Übergangsphase. Und natürlich das ist super exciting, weil das natürlich ein shiny new thing ist. Ne, aber... Entschuldige mal, also dazu sind wir alle schon so lange in diesem Business, ja, dass man da die Scharade durchschaut, ja.
Aber Google verändert sich ja auch. Das heißt, wenn du rüberschwingst in die USA und du gehst in den AI-Mode, ist es eigentlich das Gleiche, ob du jetzt wie ein LLM-Model optimierst oder ob du jetzt wie Google optimierst. So im Endeffekt, ne? Also Google hat sich komplett verändert. Das heißt, schau es dir an in der USA und es wird jetzt zu uns rüberschwappen. Das heißt also, die AI-Overviews war ja nur der Anfang. Das heißt also, wie es in der USA aussieht.
Ihr Lieben, ich fange euch mal wieder einmal ganz kurz ein ins Thema Personalisierung, ja, Markus? Ja. Dass wir so ein bisschen bei Personalisierung bleiben, es zählt natürlich alles mit rein, aber ihr habt recht, ne? Natürlich, Google ist und bleibt der Platzhirsch. Aber ich muss auch Veronika recht geben. Na, ich glaube, LLM, Optimierung, Geo, wie auch immer man es nennen möchte, trifft auch auf viele Systeme gleichzeitig zu. Was sagt ihr denn? Wie kann man Personalisierung vorantreiben für AI-Search-Plattformen? wir können ja bei AI-Mode bleiben, ja, wenn wir uns für die Zukunft aufstellen wollen, aber auch für ChatGPT, ja, auch für Copilot, auch für die kleineren Player. Veronika, hast du dazu eine Idee?
Ja, also es ist halt, wir gehen wieder zurück zu der alten Schule, dass man halt mehr strukturierter vorangeht. Was ich total gut finde, ist, dass man jetzt auch mehr auf Semantik Wert legt, dass man jetzt mehr auf, dass die auch wirklich, also ich sage immer zu meinen Studenten, schreibt euren Content so, wie ihr es lesen möchtet. Also, dass man wirklich jetzt anfängt, alles passend auch zu machen. Ja, dass Images passen. Wie oft hatten wir jetzt schon Webseiten, wo du irgendwas hingeklatscht hast? Und jetzt für all diese Optimierung ist das halt wichtig, dass du eine Geschichte mit deiner Landingpage erzählst. Und was jetzt aber hilft, also was ich gesehen habe, wo wir wirklich steigen in der Sichtbarkeit, ist, wenn du ganz oben auf deiner Landingpage oder Webseite ein kurzes Intro hast, was die Leute erwarten auf der Webseite. Das klingt blöd, wie ein kleines Inhaltsverzeichnis, wie früher bei den Pillar-Pages. Also sowas ganz Simples, weil das ziehen die sich halt sehr häufig und das zieht sich auch der AI-Mode und das zieht sich auch die AI-Overviews. Im Endeffekt ziehen das all diese AI-gesteuerten Suchen, dass man wirklich dann aber auch einen Mehrwert bietet. Ich meine, das ist nichts Neues. Das heißt, wir wissen seit Jahren, wir sollen mehr Mehrwert bieten. Und ich meine, das ist ja auch was Tolles. Also ich freue mich eigentlich drauf, weil so macht das alles auch mehr Sinn. Das heißt, ich habe auch angefangen mit weißen Keywords auf weißem Grund und allem Möglichen. Das heißt, ich bin schon ein bisschen länger da.
Veronika, Abbruch!
Aber ich bin froh, dass wir aus diesen Zeiten weg sind. Und genau so.
Und wir liegen übrigens wieder bei JetGPT. Also Veronika, du weißt genau, gell, das funktioniert ja alles wieder, lustigerweise. Ne? Also man kann ja wirklich quasi auf weißem Grund JetGPT ins und werden wiedergekaut. Ja, es ist so lächerlich.
Ja, das ist wie in der Mode, es kommt alles wieder.
Aber da nochmal zur Personalisierung, weil dieses, wenn man jetzt mal ganz, jetzt komme ich wieder eben, es war doch auch schon alles vorher da. Wie lese ich offline einen Text? Da will ich ganz am Ende, wow, die Auflösung, yay. Yeah. Wenn ich online einen Text lese, will ich die Auflösung am Anfang. Und das galt schon, seit es Online-Texte gibt und nicht erst seit wir jetzt in Chunks und keine Ahnung was reden, sondern es war immer, wie werden Online-Texte zum Unterschied zu Offline-Texten gelesen? Erwartung, dass es im Endeffekt, finde ich fast, die zeigen nur, was der User will. Und ich auch wenn es gerade nicht, aber bevor ich es nachher vergesse, ganz wichtig ist, wir SEOs sind oft, das ist meine Meinung, wir sind doch die einzigen, die sich wirklich um die Website kümmern. Und sorry, ich will jetzt keinem Affiliate oder sonst wem zu nahe treten. Wir dürfen auch nicht vergessen, und das ist Personalisierung auch, wir kümmern uns um Informationsarchitektur. Und das ist so ein Basic, der Wicht, das ist eigentlich die Grundlage für jede Personalisierung, ist eine ordentliche Informationsarchitektur. Und ich finde nämlich, wir dürfen, klar, wir müssen jetzt über Traffic Loss und keine Ahnung was reden, aber wir kümmern uns um eine Website, die so viele Einstiegskanäle hat. Und das ist nämlich der SEO. Und das zeigt aber auch nochmal, wie schwierig dann natürlich auch Personalisierung ist. Aber ich finde das nochmal so als, wir sind da wirklich so ein bisschen, und das ist jetzt eins noch drüber, so ein bisschen die Gralshüter der Webseiten, das dürfen wir nie vergessen und werden es auch immer sein. Und dann ist auch egal, wie wir irgendwann heißen. Aber Personalisierung bedeutet auch, egal von welchem Kanal ich komme, ich muss auf der Website aufgehoben sein. Das ist auch schon Personalisierung. Und für die sind wir auch verantwortlich, für alle Traffic-Quellen eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch eine Zwischenfrage bekommen vom Publikum, aus dem Publikum für euch. Einzelseiten für unterschiedliche Personas erstellen oder seid ihr der Meinung, eine Seite mit dynamischem Content wäre besser?
Das hängt von dem technischen Setup ab, ne? Wenn du ein gutes Team da hättest. So, wenn du halt dynamischen Content machst, musst du halt immer sicher sein, dass du auch Fallback-Content hast. Also sei immer sicher, falls irgendwas ausfällt, das Rendering nicht funktioniert, was auch immer, dass du halt auch nochmal Fallback-Content hast, der halt übergehend greift. Ich finde schon, dass die Suchen so intelligent sind mittlerweile, dass sie schon erkennen, was eine Intention ist und die richtige Seite ausspielen. Das heißt also, daher, also ich setze sehr viel, dass ich gezielte Pages aufbaue und ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, aber nur von meiner Seite.
Also ich glaube, in manchen Teilen sieht man ja auch, ich glaube, der größte Pain von SEOs ist ja eigentlich, dass man erstmal probiert, auf eine holistische Landingpage viel Inhalte raufzubringen und dann ist zumindest mein größter Pain, irgendwie eigentlich Sprungmarken unterzubringen, um dann irgendwie Interesse auch abbilden können. Die Sprungmarken probiere ich dann wie irgendwie ein Knüppel irgendwie zu dynamisieren und irgendwie mit Hotjar oder mit irgendwelchen anderen Berechnungen irgendwie so auszuliefern, wo mir raufgeklickt wird. Am Ende wären es aber unheimlich viele Sprungmarken. Und dann sich Gedanken zu machen, okay, wie bringe ich die denn unter? Das ist mein größter Pain eigentlich. Und eigentlich ist bei mir immer so selbstgemachtes Leid. Irgendwann komme ich immer auf Punkte, wo ich merke, hey, das ist ja bestimmt eine andere Zielgruppe und die Punkte könnte ich jetzt als Sprungmarke auf eine andere URL packen. Und eigentlich ist es so ein Fluss, wenn ich dann so tief an dieser einzelnen URL dran bin, dass ich eine Entscheidung irgendwie treffe. Das passiert aber eigentlich am Ende und nicht am Anfang von so einer Seite, sondern gerade wenn du so Seiten hast, die unheimlich wichtig sind und die auch klickstark sind, da bist du ja auch öfter dran als jetzt irgendwelche 0815 Seiten. Und dann merkst du, glaube ich, schon, also zumindest merke ich immer, okay, jetzt müsste ich das Brett irgendwie mal ein bisschen enttäddern und ein anderes Silo aufbauen. Und dann sind wir ganz schnell bei mehreren URLs oder bei Silos, bei Themensilos. Ja.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Markus?
Ja, genau. Also absolut. Aber ich glaube, wie gesagt, Veronika hat das hier am besten, glaube ich, zusammengefasst, das Thema. Aber nochmal darauf einzugehen. Ich glaube, das Wichtige ist halt, also wie weit ist das halt auch auseinander, ne? B2B, B2C, ne? Neukunde, Bestandskunde, ne? Also das ist relativ weit auseinander. Da macht es natürlich jetzt keinen Sinn, jetzt quasi eine Seite da zu personalisieren. Aber letztendlich, wenn ich allgemeinen Content habe, den einfach durch, ja, einfach, also quasi jeder Cluster bekommt quasi Personalisierungshooks, ja, also Ort, Branche, bestimmter Use Case oder wenn ich natürlich das sogar noch labeln kann innerhalb von einem Kaufprozess, also quasi ist er noch in der Research-Phase, guckt er sich jetzt hier Mitbewerber an, ist er jetzt schon fast überzeugt, ne, ist er jetzt kurz davor zu kaufen oder was weiß ich auch immer, ne, sowas kann ich dann natürlich schon entsprechend nutzen und dann auch dynamisch Content, also für das jeweilige da ausspielen, genau.
Perfekt. Wir hoffen, die Frage ist beantwortet. Ansonsten schreibt gerne nochmal rein. Dann gehen wir nochmal gezielter drauf ein. Ansonsten habe ich die nächste Frage. Die nächste Frage widme ich Isis. Ja, extra für dich. Ja, sie soll dir gehören. Welche Rolle spielt UX in der Personalisierung? So, UX-Screen, jetzt your turn. Ihr könnt euch zurücklehnen.
Vor allem, also ich mache mir einfach alles. Punkt. Fertig, hat die andere. Das ist so richtig ganz toll. Danke für den Ball. Es ist ja UX oder eine UX, wie ich auch total gerne sage. Ja, es ist ja einfach, ne, es ist User Experience, es ist die Erfahrung. Und wenn ich keine Erfahrung und eben so genau, da sind wir wieder bei Emotionalität und wir sind einfach bei den Menschen. Ich weiß, der SEO mag auch sein Excel. Gott, was liebe ich meine Excel-Tabelle. Und jetzt natürlich auch meine ganzen anderen fancy KI-Sachen. Finde ich toll. Das ist mein Rückzugsort. Da kommen wir vielleicht alle, haben wir da diesen kleinen Knall weg. Finden wir gut. Nur es ist UX, ist genau das, die versuchen raus, also User Experience ist menschliche Erfahrung mit dir und mit deinen Inhalten. Und wenn ich da nicht gewillt bin, sauber und gut für dich zu arbeiten, und da soll einfach noch mal eine Referenz zu dieser Informationsarchitektur, da zeigt sich nämlich oft, dass es wird weiterhin noch intern gedacht. UX ist eigentlich alles, weil das zwingt dich extern zu denken. Extern wohnt der User, du wohnst intern. Und eigentlich der größte Hebel zur Personalisierung ist, dass du mal intern all deine Befindlichkeiten sein lässt und einfach dich mal auf den einlässt, der dir eigentlich wichtig ist. Und das bist nicht du. So, das zum Thema UX. Und jetzt gerne bitte die anderen nach meiner etwas, soll ich in die Politik gehen übrigens, aber das können wir danach klären.
Das habe ich als Abschlussfrage, Isis. Markus.
Du wolltest was? Ja, also ich glaube, Isis sagt das natürlich perfekt. Ich meine, sie ist nicht umsonst die UX-Queen Deutschlands. Also ich glaube, ohne eine durchdachte UX bleibt einfach personalisierter Content einfach nur ein nettes Feature, aber kein Treiber. Ja, also erst wirklich sichtbare Relevanz verwandelt dann Personalisierung in echten User-Value, ne? Was sich dann natürlich auch in besseren, wie auch immer gearteten Kennzahlen da niederschlägt. Ob es jetzt die Performance ist, ich meine, also UX-Killer sind einfach Verzögerungen, also wenn ich einfach quasi, wenn es nicht schnell lädt, ja, das ist einfach ein Killer, ja. Und wo der Traffic herkommt, wie die Veronika richtig sagt, PPC, Social Media, das ist ganz egal, die Leute wollen eine schnelle Seitenlade, also das muss halt schnell funktionieren, das wissen wir alle, ja. Und das ist einfach essentiell heutzutage. Also UX ist da einfach gar nicht mehr wegzudenken. Absolut. Also keine Diskussion.
Ich würde einfach auch nochmal das Multimediale mit reinschmeißen, weil Personalisierung bedeutet nicht nur, dass die Person da ist, sondern dass die Person auch, gerade wenn sie den Inhalt aufruft, in einer bestimmten Lebenssituation ist. Für mich ist immer das beste Beispiel, ich habe mein Handy in der Hand und lese jetzt irgendeine Sache, die ich in einem Feed bekommen habe. Und ich sitze jetzt in der U-Bahn und der druckelt total, da habe ich keinen Bock zu lesen. Da will ich mir vielleicht eine Audiospur anhören oder will mir ein Video angucken mit denselben abbildenden Inhalten. Das heißt, da die Leute abzuholen und nicht dafür zu sorgen, dass die Leute wegklicken, weil in der Lebenssituation gerade das jetzt nicht passt, ist, glaube ich, auch sehr entscheidend. Dafür gibt es ja auch die großen Plattformen. Und da ist es, glaube ich, aber kontraproduktiv, dann zu sagen, okay, du kannst dann auch mal vielleicht bei YouTube vorbeigucken. Nein, dann muss die Seite dann schon abbilden, dass ich ein entsprechendes YouTube-Video da dann auch habe und mit dem Trust-Transport von den entsprechenden YouTube-Kanälen hin zu der Landingpage, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Natürlich ist das irgendwie ein Signal, was funktionieren kann. Also ich glaube, da kann man auch so grundsätzlich personalisieren, indem man an diese Lebensumstände denkt. Und da gibt's ja tausend andere Sachen, die irgendwie dazu beitragen können, dass ich in der Situation gerade nicht die Art von Content oder speziell Text nicht lesen kann.
Ja, ich glaube, dass der Punkt ist super wichtig, Marco, den du gesagt hast, ja, dass auch Content-Formate, ne, also zur Personalisierung gehören. Was konsumiert meine Persona, meine Target Group eigentlich? Ja, sind das alles junge Leute, die auf TikTok, YouTube unterwegs sind, ja, also mehr in Videocontent denken? Sind das Generation Boomer, ja, die vielleicht durchaus noch einen guten alten Fließtext haben wollen? Ne, das ist was, worüber man sich wirklich Gedanken machen muss. Habt ihr da bestimmte Analysen schon mal durchgeführt oder gesagt, okay, wir haben so ganz spezielle Personas, die wirklich nur bestimmte Content-Formate konsumieren? Habt ihr da Erfahrung sammeln können?
Ziemlich, ja, weil das Witzige daran ist ja, das ist doch tatsächlich auch lokal abhängig, also wo du dich befindest tatsächlich. Also hier im Dachraum, also zumindest in unserem Bereich, ich will es nicht auf alle schieben, stehen wir dann doch auf Whitepaper und Checklisten. Das heißt, das gute alte Whitepaper geht immer, die gute alte Checkliste zieht immer. Ne, es macht immer Sinn, sowas zu entwerfen. Bist du aber jetzt in der UK, brauchst du damit gar nicht kommen. Versauert dir dein Whitepaper und deine Checkliste. Dann ist es genauso in den südländischen Ländern. Hast du Video, unfassbar viel Videokonsum, aber auch nur meistens im Average 18 Sekunden. Das heißt also, sei dir bewusst, okay, ich mache jetzt ein wirklich kurzes Video mit sehr guten Inhalten. Was möchte ich überhaupt? Für wen kreiere ich den Content? Und was möchte ich mit dem Content erreichen? Und mache es sehr prägnant. Und halt im Dachraum kennt man das halt, dass die Leute auch mal gewillt sind, Fließtext zu lesen. Aber in ganz, ganz vielen anderen Ländern wird das nur noch skimmt. Und ganz ehrlich, in Amerika sind Webseiten gar nicht mehr so viel wert, wie sie früher waren. Die gehen über LinkedIn. Also ja. Es ist so wichtig zu wissen, okay, nicht nur praktisch, wie findet mich meine Zielgruppe, sondern wo muss ich sichtbar sein, damit mich meine Zielgruppe findet. Also man muss sich auch die Gegenfrage stellen. Und das ist wirklich total verschieden, ja. In Brasilien zum Beispiel hat fast jeder zwei, drei Handys. Das heißt, die sind unfassbar mobil unterwegs. Und so unterscheidet sich das halt von wie jemand was konsumiert. Und darum ist es halt immer wichtig, was möchte ich erreichen, wen möchte ich erreichen, wo möchte ich ihn erreichen und dann auch daraufhin die Sachen zu packen. Und alles, was du machst, wenn du Videos machst, meine Güte, pack sie auf TikTok, pack sie auf YouTube Shorts, pack sie auf Social Media. Ich meine, du verlierst dir nichts. Das heißt, du kreierst einmal ein cooles Video, auch wenn du ein längeres hast. Also in Deutschland zum Beispiel, Webinare kannst du heute noch machen. Aber halt in anderen Ländern musst du es halt kürzen.
Warum sind wir immer die langweiligen Spießen? Okay, liebes Publikum, ich bereite danach ein White Paper zu diesem Roundtable vor.
Checkliste. Also ich meine jetzt mal wirklich, also ich würde jetzt nicht irgendwie...
das ist hervorragend. Ja, aber bevor Julia das White Paper macht, nämlich das, was Veronika sagt, hat mich direkt nochmal, weil das treibt mich auch so um, weil wir hatten das Thema ganz am Anfang und wir kommen sofort wieder zurück zur Personalisierung, aber als TikTok kam, warum hat denn da übrigens keiner aufgeschrieben, SEO ist tot? Das, finde ich, ist auch nochmal nämlich einfach so ein Punkt. Das andere Inhalt ist eine riesige Suchmaschine, ist es. Nur in einem ganz anderen Format. Und nämlich, wo Veronika nämlich eigentlich auch wieder ganz toll auch, was wir eben auch schon hatten, ja, ist nicht unbedingt der Punkt Personalisierung, ist, wir müssen wieder über unseren Tellerrand. Es ist die, was haben die TikTok-Peeps für Insights? Wie können wir unseren, also wir müssen ganz anderen mit, also Content nochmal ganz anders denken und eben nicht mehr nur im Fließtext, sondern wir müssen mehr den Issue in der Search Journey begreifen und dann schauen, was der Issue ist und was dann herausblubbernde sozusagen Content-Formate sind.
Ja. Und was wir damit ausdrücken wollen. Also nochmal, was möchtest du denn damit erreichen?
Und über allen Kanal eine, weil das ist auch wirklich auch nochmal, ist wirklich eine Brand spielen. Und da hängen wir wieder, ne? Sorry, packst du das bitte, Julia, noch in dein White Paper, weil wir, glaube ich, immer noch in so Units, in so Bereichen und wir haben einfach, warum tun wir uns denn so schwer mit dem Silo ausbrechen? Ich weiß, sorry, nicht das Thema. Das machen wir dann bei dem nächsten.
Ich habe eine User-Frage, die passt perfekt dazu, Isis. Also, pass auf. Als hätte unser Publikum das geahnt, haben wir eine Frage bekommen zum Thema Silo und Holistik. Wir haben bei uns genau das Problem, was ihr beschreibt. Wir schaffen es nicht wirklich, alle Channel Manager regelmäßig an einen Tisch zu bringen und unser Marketing etwas holistischer anzugehen. Habt ihr Tipps, wie das funktionieren kann?
Coffee Calls. So, starte ganz sachte mit Coffee Calls. Nicht gleich mit einem Meeting, wo du alle an einen Tisch holen willst. Starte. Also ich habe, mit viel Geduld und mit viel Coffee Calls gestartet. Wirklich, also lernt euch erstmal kennen so ein bisschen, den verstehen. Und ich weiß, es ist schwierig und es wird sich auch nie alles bereinigen, weil man einfach verschiedene Blickwinkel hat. Als SEO habe ich einen anderen Blickwinkel wie UI. Das ist immer mein größter Feind. UI und ich sind Feinde. Das ist wirklich so. Manchmal, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht, was sie von mir möchte. Das ist einfach so. Und das tut mir auch leid für sie. Aber ich möchte auch,
dass
es
wirklich eskaliert.
Das ist, wenn ich mal eskaliere, das ist für mich UI. UI, ich eskaliere. Ich verstehe es nicht. Ich will es auch gar nicht verstehen. Weil wenn ich die Farbe anders haben will, will ich sie anders haben. Und wenn ich es nur zum Test haben will. Also ja, ich weiß, schwierig. Ich verstehe sie aber auch. Also, ne? Aber das ist sowas, wo man halt anfangen muss, sich zu verstehen. Und halt wirklich, am besten geht das, indem man erstmal versucht, so eine kurze private Schiene zu machen. Das geht auch gut mit Agenturen. Das heißt also, ich habe auch schon für Agenturen gearbeitet und auch schon mit Agenturen gearbeitet, dass man erstmal so anfängt mit ganz kurzen, mach einen kurzen Call, lerne denjenigen kennen, seinen Aufgabenbereich und versuch dich auch ein bisschen reinzuversetzen. Weil natürlich hat sie recht, dass sie das verteidigt. Weil das ist Branding, es ist wichtig, es hat was zu tun mit UX, es ist das Gesamtbild. Ja, aber auf der anderen Seite muss man auch mich verstehen, ich will halt die Revenue reintreiben. Und wenn ich den Button orange haben will, sollte man dann nicht so stur sein.
Schöne Kontrastfarbe.
Liebe UIlerin, bitte gib Veronika ihren orangen Button. So. Ja. Aber nochmal zu den anderen. Markus.
Julia, die Veronika, definitiv. Aber nee, nochmal, also die Marke ist aktuell das Allerwichtigste. Und Marco, das sagen auch der Campings auch schon vor 15 Jahren. Ja. Und jetzt sind wir endlich, dass jeder kapiert, dass das vor 15 Jahren gesagt wurde, wirklich so ist, ja. Und deswegen ist es umso wichtiger, auch die UI, ich glaube, also
schützen.
Genau, weil das ist super, super wichtig, weil sonst werde ich austauschbar. Und austauschbar in dem Umfeld ist Belanglosigkeit. Also ich bin bei dir, also quasi von der praktischen Ebene, liebe Veronika, aber ich sehe absolut, also wie gesagt, UI, gerade die Marke, das Allerwichtigste.
Weil die Marke will man ja nicht. Man möchte ja nur einen CTA-Button färben. Das ist was anderes. Das heißt, natürlich willst du kein Logo färben. Oder du willst
okay, aber zurück zum, wie bringe ich alle Channel-Manager an einen Tisch und wie kann ich diese
wirklich sprechen? Ein Auserkoren, der das macht. Das heißt, mal ein Auserkoren, der mal wirklich Meetings organisiert, das in einer kleinen Roadmap machen und dann diese Meetings tatsächlich arrangieren und dann zusammenfinden. Und dann ist wichtig, dass der regelmäßige Austausch stattfindet, auch wenn mal jemand nicht kann, soll er einen Vertreter schicken. Wenn es keinen Vertreter gibt, findet der Termin trotzdem statt und es wird dokumentiert. Das heißt, du wirst es nie schaffen, alle an einem Tisch zu kriegen oder sehr selten, drücken wir es so aus. Aber wichtig ist, dass man es versucht und dann halt wirklich dokumentier es, nimm doch auf, rekorde das Meeting, dass derjenige es sich später angucken kann, wenn es jetzt nicht im Persönlichen ist. Wenn es im Persönlichen ist, dann schreib halt danach einen kleinen Leitfaden, schick hin, was beschlossen worden ist. Und
Checkliste, Veronika?
Genau, die Checkliste. Was war Meeting Notes? Checkliste mit dem White Paper. Genau. Und dann aber es ist wichtig, dass man startet und immer zu sagen, wir schaffen es nicht, wir kriegen es nicht. Ja, weil wenn du das erste Meeting auf alle abzielst, das wirst du nie schaffen. Dann eben nicht, dann mach es halt nur mit einem Teil. Aber fang an und dann immer regelmäßig wirklich.
Ja, weil ich sehe, also ich möchte da Veronika, also eben, es ist einfach schwer und vor allem, weil es schwer, weil wir, also nicht nur ich, sondern wir auch bei Morphe denken da viel drüber nach, weil wir ja nicht nur intern bei uns, sondern natürlich auch mit Kunden dasselbe Problem sehen. Und es ist, wo es immer wieder drauf hinauskommt, ist einfach auch der Faktor Zeit. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Aber wenn da, und ich hasse dieses Wort, mir wird selber schlecht, wenn ich es jetzt benutze. Ist das Wort
Mindset?
Ja, Mindset. So. Wenn wir aber schaffen.
Das sagt ja der Marco immer. Alles Mindset.
Du musst mir jetzt die Patentgebühren hier, Markenrechtsgebühren, überweist du mir einfach.
Gut, aber ich hoffe, wir können dann auch in einem Pilz lösen. So, auf jeden Fall dieses, es ist, wenn, es muss Verständnis dafür, auf ob Unternehmensagenturseiten, auf allen Seiten muss Verständnis geschaffen werden, dass dieses Silo aufbrechen und dieser Austausch Zeit kostet. Und nur wenn vorher das passiert ist, hast du auch die Sicherheit, dass deine Meetings anerkannt werden und zur Arbeit gehören. So, das
zeig den Revenue-Erfolg. Genau, zeig den Revenue-Erfolg. Im Endeffekt geht's nur darum. Also wir reden ja immer alles so schön personalisieren und zu machen, aber im Endeffekt hast du ja ein Ziel mit all den Sachen, die du machst. Genau. Und wenn du zeigst, das ist der Mehrwert, wenn wir uns zusammensetzen, wenn wir drüber sprechen, wenn wir kommunizieren. Und es ist ja auch wichtig, dass du in die Kommunikation kommst. Um nochmal zu sagen, das ist ja was immer fehlt. Du hast Eitelkeiten an so vielen Seiten. Und darum ist es ja wichtig, dass man in diese Kommunikation kommt. Und dann kreierst du auch besseren Content, wenn du dich austauscht. Weil man so ja alle Needs erfüllen kann. Also nochmal, es ist alle immer das Gleiche. Es geht immer darum, wer ist jetzt gerade das Alpha und wer ist mehr Alpha und das ist mein Bereich, das ist dein Bereich, komm nicht in meinen Bereich. Und das ist die Krux daran.
Alt werden, weil dann kannst du nämlich endlich die Eitelkeit und Befindlichkeiten hinter dir lassen. Und ich würde sagen, ich habe jetzt ein relativ gutes Alter erreicht.
Ich wollte gerade sagen, das habe ich auch.
Marco, Markus, habt ihr was zu ergänzen?
Ja, ich hätte ganz gerne noch. Also ich bin ja so ein WordPress-Kind, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich habe ganz gute Erfahrung mit ACF irgendwie, also dieses Advanced Custom Fields irgendwie gemacht. Und mit Templates zu arbeiten, also vordefinierte Templates, wo meinetwegen diese ganzen multimedialen Geschichten schon eingepflegt sind. Also da gibt's eine Story über Textbereiche, da gibt's einen Videobereich, da gibt's einen Bildbereich, da gibt's einen Review-Bereich, vielleicht einen FAQ-Bereich. Und wenn man jedem Fachbereich eine gewisse Zuständigkeit für bestimmte Teile von diesem Template zuweisen kann, dann gibt's auch Verantwortlichkeiten, die man natürlich mal schulen muss. Und die Leute auch zusammenbringen. Aber ich bin grundsätzlich in einer Formatvorlage, die vielleicht nochmal global angepasst werden kann, auf Basis, was sich so KI-mäßig auch entwickelt. Aber ich habe so eine Basis, so ein Dach faktisch, unter dem sich die Menschen vereinigen können. Und ich glaube, das Hauptproblem ist ja, dass die Leute einfach so lost sind und jeder sein eigenes machen will. Wenn aber einer sagt, ey, das ist die Vorlage, die müssen wir bestücken. Und ihr Videoleute, ihr Bildleute, ihr müsst jetzt euren Beitrag da einstellen, damit die Seite nachher auch online geht, dann gibt es vielleicht einen Bereich, wo jeder probiert, sein Bestes zu tun und daraus entsteht nachher ein Stück Content, wo jeder sein Bestes eingebracht hat. Und ich, also das, was wir hier für uns selbst in der Agentur machen, funktioniert das sehr gut. Ich habe jetzt keine Beispiele, wo das in Firmen funktioniert. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es funktionieren kann, weil ich glaube immer, der Anlass fehlt oftmals.
Ja, wir haben auch Templates.
Okay, wir hoffen mal, dass die Frage damit beantwortet ist, aber ansonsten frag gerne noch mal weiter, wenn du noch Detailinfos brauchst. Ich habe noch eine Frage, wir waren jetzt schon bei Templates, geht so ein bisschen in den Bereich Techniken, vielleicht auch Technologien. Gibt es da bestimmte Dinge, die ihr anwendet zur Personalisierung, vielleicht auch um dynamische Inhalte zum Beispiel zu generieren? Markus.
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist Struktur, 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 klare Überschriften, FAQ-Blöcke, JSON-LD für jeden User-Use-Case. Also ich glaube, dass das halt alles gescheit strukturiert ist, ist da, glaube ich, das Allerwichtigste. Und genau, alles mit Struktur.
Haben die anderen was zu ergänzen? Isis?
Ich möchte das unterschreiben voll, weil das ist so, weil es ist auch, dass wir eben, das ist fast dieser Fallback, den wir eben hatten. Das ist genau das. Aber wir müssen ja jetzt, und egal, wer nachher platzhirsch wird oder generell oder auch unser Mensch, den wir begnügen wollen oder glücklich machen wollen, der wächst ja auch mit. Das heißt, ich glaube, die Anforderung, das, glaube ich, wird auch personalisierungsmäßig nochmal ganz wichtig. Es steigen definitiv die Anforderungen. Bisher kann ich süß, dass er mich auch eben so gesagt hat, hey, die Isis weiß schon, was sie tut, ja, auf dem Level von heute. Aber der Mensch wächst ja, dieses kleine Wesen, und das nervt mich auch voll. So, das wächst, das wird auch anders fragen, das hat andere Erwartungen. So, und dann ist es schon so, wie kann ich dann auf meiner Website dynamisch, weil wenn er einmal bei mir ist, dann fängt ja, also wir wissen immer, klar, Eichhörchenmäßig, der springt auch gerne mal weg und kommt immer wieder, aber, und das wird nochmal, ich glaube, das sind so zwei Faktoren, die ganz wichtig werden, ist die Personalisierung auf der Website datengetrieben. Und wie es auch gespielt werden kann in der Blöden, und das werden wir haben, ist das Problem, das ist ja dann nur dynamisch bei uns. Aber wir möchten ja unsere Geschichte auch erzählen. Das ist genau dieses Geben und Nehmen. Was kann ich auch, weil, oh, ich sehe jetzt, die ganzen Leute suchen das. Es wird auf einmal dynamisch eine Kategorie kreiert. Ja, dann sollte ich die vielleicht auch statisch anlegen, die Kategorie. Schlimm nur, weil ich hoffe, dass ihr die alle schon vorher statisch angelegt habt. Mal so ganz nebenbei nochmal über. Also ich glaube, da wird schon die Ansprüche an Webseiten steigen. Auch an Suchen auf Webseiten selber, weil auch da nochmal gesucht wird an ganz vielen Orten, auch auf Webseiten selber. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich mit der Herausforderung auseinandersetzen, wie kann ich in den Dialog mit meinem User gehen auf einer statischen Webseite? Und das hat halt genau das, sie muss auslesbar sein, aber eigentlich für ihn vielleicht auch veränderbar. Im besten Fall datengetrieben. Und da sind wir auch übrigens auch schon wieder beim Silo. Gibt's nicht. Ach Gott, da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Marco, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, ich glaube, es gibt halt irgendwie, und da kann ich wieder nur irgendwie die WordPress-Brille aufsetzen, irgendwie eine ganze Menge Möglichkeiten, Spielereien auf einer Seite irgendwie jetzt durch einfache Schalter oder so zu individualisieren und den Content relativ dynamisch anzupassen. Das Problem aus meiner Sicht bleibt aber, dass es wieder nur eine Momentaufnahme ist. Und egal, wo der Traffic herkommt, kann diese Momentaufnahme wieder falsch sein. Also ich kenne auch eine Menge Leute, die so Freaks sind in Sachen Automatisierung. Ja, viel Spaß dabei. Dann hast du einmal ein Setup aufgesetzt und du weißt danach gar nicht mehr, was passiert. Also einfach mit Hotjar mal, wie Isis schon gesagt hat, auf die Seite gucken und mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Leute sich wirklich bewegen auf einer Seite. Und wenn du meinetwegen einen Blogpost geseedet hast, wenn viele Leute über Social Media kommen, wie die sich dann bewegen. Einfach raufgucken und das Gehirn irgendwie einschalten und dann ein gutes Gefühl dafür haben, dass die Maßnahme, die da getroffen wurde, jetzt vielleicht die richtige ist. Und umso wichtiger die Seite dir ist, umso hochfrequentiger guckst du vielleicht darauf, damit die sich auch verändern kann. Aber ich glaube, dieser Nutzer ist ein Stück Kernseife. Das, denkst du, du hast einen, springt er aus dem Kasten. Ist halt die Hölle. Und da müssen wir auch nicht so tun, als ob das irgendwie ergreifbar ist, sondern
das
wir
kommt auf die Checkliste, Marco.
Sie müssen einfach wirklich einen Arsch aufreißen. Und das in einer Welt, wo halt immer weniger Traffic rauskommt. Ich glaube, das ist das größte Problem für SEO, dass wir so eine neue Baseline in Sachen Traffic haben. Und die müssen wir erstmal begründen, dass die Stundensätze, Tagessätze, die Retainer, die wir alle so verkaufen, dass die in der Relation steht zu dieser neuen Baseline. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, weil irgendeiner muss es am Ende ja bezahlen. Oder du machst deine eigenen Projekte, was ich, glaube ich, immer mehr favorisiere.
Aber ich glaube, wir dürfen halt nicht in Traffic denken. Und wir dürfen natürlich auch nicht mit dem Kunden Traffic Expectation, also Erwartungen hinsichtlich Traffic haben. Am Ende geht es ja immer um die Bottomline, ne? Also was kommt dabei rum? Und dafür sind wir der Dienstleister, aber nicht mehr für den Traffic, also Traffic da als KPI hat er eindeutig ausgedient, ja.
Ja, absolut. Ich habe noch eine schöne Publikumsfrage, da auch nochmal der letzte Hinweis ans Publikum. Wir haben jetzt noch 7 Minuten, das heißt, wenn ihr noch Fragen habt, nutzt die Chance, ja, und werft sie hier in unseren Chat. Die Frage will ich euch nicht vorenthalten, denn ich finde sie wirklich ziemlich cool. Habt ihr den Eindruck, dass eure AuftraggeberInnen wirklich ihre Kundinnen kennen? Wie oft merkt ihr nach der Umsetzung, dass man jetzt zwar eine Zielgruppe beackert, es aber die falsche ist? Wer hat dazu Erfahrungswerte?
Jeder in der Runde, oder? Sogar in-house kann ich sagen, kennen die meistens die Gruppe nicht. Seien wir doch mal ehrlich. Weil du immer alles haben willst. Das Problem ist halt, meistens wollen alle alles haben, was es so gibt. Darum. Also ich glaube, das ist ob Agentur oder ob Und darum ist immer wichtig, dass man selber auch in die Research geht. Also ich habe das früher, als ich in der Agentur gearbeitet habe, auch gemacht. Ich bin tatsächlich nochmal in die Research reingegangen und habe mir das Produkt, die Produkte oder das Produkt angeschaut und nochmal geguckt, was könnte darauf passen. Und bin in die Social-Media-Kanäle gegangen und habe geguckt, welche Themen da aufkommen. Also das heißt, also ich bin schon immer so vorgegangen. Also das heißt, aber ja, ich würde mal sagen, oh, das ist ein hoher Prozentsatz, wo man es nicht weiß. Oh, ich würde sogar gehen auf 85%. Also ja,
ich bin... Veronika!
Ist doch wahr!
Entrüstung im Publikum und bei der Moderatorin.
Ich kenne doch meine Zielgruppe.
Wir hatten das ganz am Anfang schon mal, dass wir irgendwie gesagt haben, ja, da gibt es Kunden, die haben auch scheiß Produkte. Das sind auch am Ende...
Wer hat das mal gesagt?
Oh, wer hat das weiß gesagt?
Nicht. Was? Auch nicht, bei mir unbedingt. Ich will jetzt keine Namen nennen. Aber... was ja manchmal sehr spannend ist, für mich zumindest als SEO, obwohl das ja an meiner Stellenbeschreibung irgendwie so vorbeigeht, einfach dem Kunden auch mal zu empfehlen, dass sein Produkt scheiße ist oder dass es auch veränderbar ist. Oftmals sind Produkte da, die sehr, sehr breit eingesetzt werden können, die aber spezifisch von dem Hersteller nur für einen Bereich ausgeliefert werden. Und wenn man da an die Leute rangeht und sagt, ey, warum macht er denn irgendwie dasselbe Tool, könnte er doch auch viel breiter für mehrere Zielgruppen aufrollen, dann gucken die einen erstmal an. Und dann irgendwie 2 Wochen später haben die gerafft, was ich irgendwie gesagt habe. Und dann wird vielleicht auch daran gearbeitet, dass das Produkt verändert wird. Und schon macht man wieder ein ganz neues Silo auf, weil man andere Zielgruppen hat, weil das Produkt vielleicht plötzlich geil ist und nicht mehr scheiße ist für die einzelne Zielgruppe. Und das ist ein Hebel, den lieb ich total, wenn man so eine Sachen findet. Aber da würde ich eher so über 90% liegen von Leuten, die damit gar nichts anfangen können, wenn du halt SEO so eine Vorschläge.
Ich würde euer Produkt gerne anders einsetzen. Doch, ich finde es gut. SEO sollte breiter aufgestellt werden. Und ich glaube, die Zielgruppe zu kennen, ist super relevant. Und vor allem die Zielgruppe zu hinterfragen, ja, als SEO, ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Step in die richtige Richtung.
Ja, deshalb finde ich das, was Marco gerade gesagt hat, eigentlich, aber ist die Frage, trauen wir uns? Haben wir das Standing, das mal zurückzuspielen? Weil das ist eigentlich, das ist eine ganz crucial Frage, Marco, deshalb, oder dass wenn du es machst, super, aber es ist so, bin ich in der Rolle, das zu tun. Aber
da musst du jetzt mal meinen Alter nicht haben, glaube ich.
Ja, aber das ist essentiell, ne? Dieses Erwartungsmanagement. Also ich habe das sehr häufig, dann einfach sage, so wird das halt nicht funktionieren und dann stehe ich auch nicht dafür zur Verfügung. Weil das ist ja auch, also warum soll ich jetzt irgendwie ein totes Pferd reiten? Irgendwie, das macht ja auch keinen Sinn. Also ich glaube natürlich, es kommt darauf an, wie man das halt entsprechend kommuniziert, aber ich habe das relativ häufig, wo einfach sozusagen der Wunsch einfach in keinster Weise mit der Realität da quasi übereinstimmt. Und wie im SEO-Bereich kennen wir das, ne? Wo du dann sagen kannst, ja klar, wenn ihr jetzt irgendwie vor der Tagesschau irgendwie jeden Tag irgendwie einen 30-Sekünder schaltet, irgendwie, da können wir da bestimmt was machen, sozusagen, weil wir brauchen halt Brand. Aber das ist dann total out of reach, ja. Aber wie gesagt, dass du da so. Genau, also ich habe das relativ häufig. Ich glaube, das ist einfach super wichtig, immer dieses Erwartungsmanagement. Genau, aber man kann auch für schlechte Produkte gutes SEO machen. Also.
Ja. Oh, das ist ein wundervoller Satz. Ihr Lieben, wir nähern uns dem Ende. Ich könnte euch noch Stunden weiter zuhören, deswegen habe ich diese Runde jetzt bis auf 14 Uhr verlängert. Nein, Spaß. Wir machen es so, wir fassen gleich nochmal kurz zusammen und dann würde ich nochmal eine letzte Runde starten, wo jeder von euch nochmal sein Highlight für heute, seinen letzten Tipp in Sachen Personalisierung an unser Publikum geben kann. Ich glaube, wir haben es, wir können es in einem Satz zusammenfassen. Alle ist keine Zielgruppe. Okay, das als große Überschrift von Personalisierung. Ja, kennt eure Zielgruppe, nutzt den Omnichannel-Weg. Ja, Social Media, Veronika hat es oft genug gesagt. Alle Möglichkeiten, die wir haben. Ja, denkt dran, euer User ist ein Stück Kernseife. Denkst du, der Hasten ist aus dem Kasten? Zitat Marco Young. Und ich würde sagen, ihr Lieben, damit gebe ich jetzt nochmal an euch und eure letzten Highlights und Tipps an unser Publikum. Isis, willst du starten?
Einfach mal von der Kernseife leite ich über von, ja genau, Personalisierung ist Menschlichkeit. Und an die müssen wir uns aber auch einfach rantrauen. Und auch wenn sie uns aus den Händen flutscht.
Veronika, willst du weitermachen?
Für mich ist immer wichtig, denkt halt outside the box und nicht immer nur nach dem eigenen Empfinden, weil wir empfinden Sachen komplett anders als der Rest. Und wichtig ist halt wirklich, verstehe, wo sie sind, wo deine Zielgruppe sich befindet und wie sie sich dort bewegt. Und ja, also ein bisschen outside the box denken manchmal. Nicht so verschachtelt.
Markus.
Ja, also ich glaube, noch einen Bogen zum Anfang zu schlagen, und das war ja auch eine dieser User-Fragen. Ich glaube, das Allerwichtigste, am Ende des Tages geht es immer noch um Menschen. Wir sind noch nicht in einem Magentic Web, dass wir quasi nur noch Marketing für irgendwelche KI-Agenten machen, sondern genau für Menschen. Und ich glaube, deswegen ist es einfach unglaublich essentiell, dass viele Menschen miteinander reden, sprich Vertrieb, UX, SEO, wer alles noch direkten Kundenkontakt hat, ne, alles zusammen, Brainstorming-Workshop, ne, wirklich Content Blueprint für jede Zielgruppe eng verzahnt mit Analytics Insights, damit wirklich jeder weiß, wen wir wie abholen.
Punkt. Marco, last but not least, Marco aka Kernseife Young.
Also ich glaube, eine Sache haben wir noch gar nicht besprochen, die aber unglaublich wichtig auch für die Zukunft ist, probier Daten zu schaffen, die kein anderer hat, und gib dafür richtig Gas. Weil ich glaube, das sind die Daten, die in Zukunft richtig wertvoll sind, wenn du schaffst, für den Kunden sowas nur annähernd wie eine Plattform zu schaffen, wo Daten drin sind, die kein anderer hat, hast du plötzlich einen Mehrwert, der unglaublich wichtig sein kann, egal ob jetzt für SEO oder ob du irgendwann mal dein Asset irgendwie verkaufen willst oder so. Das ist halt das, was bestimmte Sachen wertvoll macht. Und ich glaube, da sollte man viel mehr daran denken, also so richtig journalistischer Inhalt, der richtig auch wehtut, weil er hart recherchiert ist, der wird extrem wertvoll sein, gerade wenn wir daran denken, dass Google vielleicht der Platzhirsch wird, weil die werden da schon drauf gucken, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich danke euch sehr. Ich werde nochmal auch für die spätere Audioaufzeichnung eure Namen hier nennen, damit sich alle mit euch vernetzen können. Ja, ich hoffe, ihr seid schon vernetzt. Ja, aber wir haben ein paar Themen nicht geschafft. Das heißt, nutzt eure Chance, schreibt die vier an bei LinkedIn und geht da in den Austausch. Isis Sarah Neuerburg, Markus Tandler, Marco Jank und Veronika Höller. Und natürlich könnt ihr auch gerne mit mir schreiben, Julia Weißbach. Und es war mir eine große Ehre, diesen Roundtable mit euch zu führen. Ihr wart ganz toll, ihr vier. Danke für eure großartigen Insights. Ich konnte mir auch viel mitnehmen, viel mitgeschrieben. White Paper und Checkliste kommt. Ja, Veronika fasst auch alles nochmal in einem Prosa-Fließtext zusammen. Und dann schicken wir euch alles per Mail.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juli 2025. Es diskutierten Julia Weißbach, Head of SEO bei Syzygy, Marco Jank, CEO von Sumago und Mastermind hinter Campix, Veronika Höller, Head of Demand Generation bei Tresorit, Markus Tandler, Geschäftsführer von Right und Isis Neuerburg, Principal SEO bei Morfire. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.